Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Ja, höchste Zeit wieder mal für einen Insider, höchste Zeit, dass die Isabel Daniel sich für mich Zeit nimmt, um mit mir sozusagen mal wirklich die aktuellen Themen der aktuellen Woche. Es wird immer spannender. Ja? Man weiß nicht, ob Blau und Schwarz sich noch lieben. Plötzlich liebt Rot-Grün und ausgerechnet der Doskozil liebt die Grünen. Also schön langsam verstehe ich die Welt nicht mehr, aber Isabel Daniel wird sie uns jetzt erklären. Willkommen, Frau Insider-Chefredakteurin, hier in dieser Sendung. Erklären Sie mal, was ist denn da los jetzt zwischen Blau und Schwarz? Ist das Theaterdonner? Ist das alles nur ein Schmäh? Darf man das eh nicht ernst nehmen? Kriegt man diese Koalition jetzt, wie du ja mehrfach geschrieben hast, am 8. Februar? Oder bist du dir nicht mehr so sicher?
Also es ist ein Mix aus allem. Also es hat als Theaterdonner begonnen. Es hat auch vor der niederösterreichischen Gemeinderatswahl begonnen. Beide Parteien wollten zeigen, nein, nein, so wie die Medien machen, dass wir nur noch kuscheln und eh eine quasi Einheitspartei sein. So ist es dann doch nicht und haben sich wechselseitig Unfreundlichkeiten ausgerichtet. Und ganz plötzlich ist das passiert, was in solchen Fällen halt passieren kann. Es ist eine Eigendynamik entstanden. Weil sobald du anfängst zu streiten, kannst du nicht immer alles ganz genau steuern. Und jetzt sind zwei relativ erstaunliche Dinge passiert, nämlich in Gruppen, wo man es nicht vermutet hätte, sind die Verhandlungen vorerst einmal gescheitert. Das heißt jetzt noch nicht viel, weil es in den Untergruppen gescheitert ist, aber trotzdem. Einerseits war das die Mediengruppe, das ist spannend, wo auch die noch Medienministerin Susanne Raab,
sagen wir gleich was dazu,
das erzählst du dann nachher, eine Schlüsselrolle gespielt hat. Ja. Und die zweite Gruppe, und das ist fast schon sogar noch überraschender, ist die Gruppe Sicherheit und Migration. Da hat man eigentlich angenommen, wieso ÖVP und FPÖ legen eh einen Paarlauf seit Jahren hin, plappern eh immer dasselbe zu diesem Thema und ganz plötzlich steht die FPÖ erbost vom Tisch auf, das ist gestern passiert, ja, und sagt, na, die ÖVP will da nicht diese täglichen und permanenten
und dazu kracht es in der Finanz- und Budgetgruppe und in der Außenpolitik, also EU-Außenpolitik.
Aber das finde
also
ich jetzt nicht
so. Also haben wir vier Problemfelder
jetzt. Genau.
Also fangen wir mal mit Medien an, ja. Da hat ja die Frau Raab einen Spitzenauftritt hingelegt, weil mittlerweile wissen wir das ja, weil es von allen Seiten bestätigt ist. Die hat ja dort einen Schreianfall bekommen und hat ja die FPÖ-Vertreter, unter anderem den Herrn Hafenecker, komplett niedergebrüllt, dass das mit der Haushaltsabgabe nicht geht, weil sie die ja beschlossen hat und dass die Herren sich die Abschaffung der Haushaltsabgabe abschminken können. Das war für die natürlich eine völlige Überraschung, weil die ja gedacht haben, das wird eine leichte Übung, weil das ja schon mit dem Kurz einmal paktiert war. Und die waren der Meinung, über die Haushaltsabgabe werden wir nicht lang diskutieren müssen, da sind wir uns eh einig. Aber dem ist nicht so. Und die hat da einen riesen Eklat hinproduziert, man weiß nicht, hat schlecht geschlafen vorher oder will diese Regierung in die Luft springen, weil sie selber eh nicht mehr dabei ist. Kein Mensch weiß, was in diese Frau gefahren ist. Sie war ja immer ein bisschen ein eigenartiges Kaliber, wenn ich das einmal so sagen darf. Also ich bin der Frau immer ein bisschen skeptisch gegenübergestanden, weil ich habe sie immer für politische Dilettantin gehalten, um das einmal so zu sagen. Aber die hat das einmal in äußerst schwieriges Fahrwasser gebracht. Und daraufhin haben die dann gesagt, okay, dann machen wir Revanchefall, dann fordern wir jetzt die Bankenabgabe. Und da ist natürlich jetzt das Umgekehrte passiert, da ist jetzt die ÖVP völlig ausgezuckt, weil wir wissen, wann irgendwas nicht geht, ist das Reifeisen der ÖVP erlaubt, eine Bankenabgabe einzuführen.
Wobei, von dem, das stimmt, aber von dem, was ich höre, fordert die FPÖ eh nur eine Mini-Bankenabgabe.
Ja, aber symbolisch natürlich, symbolisch.
Symbolisch, aber das wird selbst Reifeisen verkraften, wenn es statt die bisherigen 150 Millionen 200 Millionen sind. Ich meine, bei den Rekordgewinnen, den Reifeisen
Ich glaube, Reifeisen sieht das anders, weil die sehen extrem schwierig. schwierige Zeiten auf sich zukommen. Die jammern da, dass sie da von irgendwelchen EZB-Behörden irgendwie unter Druck gesetzt werden, nicht mehr wissen, wo das Geld hernehmen soll, dass wir Russland Rückstellungen machen. Ja, mir auch. Aber die lassen sich, glaube ich, nicht einmal ein Mittagessen abzapfen, geschweige denn eine Bankenabgabe. Bitte sehr.
Gut, das kann sein, aber ich würde gerne auch zu der Mediengruppe zurückkehren und zu Susanne Raab, die ich durchaus auch immer kritisch gesehen habe. Aber in der Sache muss ich sagen, schlägt sie sich jetzt eigentlich besser, als ich gedacht habe. Es geht nicht nur um die ORF-Haushaltsabgabe, auch wenn die Blauen das gern so darstellen würden. Es geht auch darum, dass die Blauen den Kuchen, der eher kleiner wird für alle Medien, das muss man ganz klar sagen, so aufteilen will, dass ihre sehr sonderbaren Medien, und ich mache Medien in dem Fall unter sehr großen Anführungszeichen, das sind nämlich eigentlich...
Ja, na gut, aber da geht es um ein paar tausend Euro.
Nein, da geht es nicht um ein paar tausend Euro.
Also geht es auf 1 an Förderung bekommen?
Nein.
Das ist ja Mickey Mouse.
Nein, es geht auch nicht nur um diesen einen Sender, für den ich sicher nicht Werbung machen will.
Ja, aber ich sage, das ist Mickey Mouse. Ja, diese Medien sind Mickey Mouse. Also die kommen in einem Budget nicht vor.
Doch.
Ja, die sind nicht einmal ein Zehntel vom Falter.
Aber du siehst das realistisch, aber nicht jeder in der FPÖ sieht das so realistisch. Und die wollen für, und da gibt es viele dieser Medien. Also du hast jetzt nur den bekanntesten Sender genannt. Ja. Und es gibt da zig digitale Plattformen, die quasi gemeinsame Redaktionssitzungen machen und die sollen jetzt genauso viel erhalten wie andere.
Wie Okto. Na gut, also bitte. Warum
Medien
sollen die nicht gleich viel kriegen wie die grüne Fernsehwerkstatt Okto? Also ich meine, entweder wir ziehen da wirklich sehr, sehr klare Kriterien auf, dann darf aber ein Falter auch nicht mehr gefördert werden. Der auf sein Titel, wenn ihr auf einer Titelseite draufschreibt, Kickl darf nicht Kanzler werden, dann hat das mit Journalismus nichts zu tun. Dann ist das Kampagne. Definitiv. Also entweder ich ziehe solche Kriterien ein, dann muss man sie auch wirklich beibehalten für links und rechts.
Nein.
Oder
ja,
aber,
nein,
selbstverständlich.
Da widerspreche ich dir jetzt ganz klar. Weil es gibt
ich bin ja dafür, dass der Falter weiter gefördert wird.
Nein,
aber ich
kriege
da keinen hysterischen Anfall, ob jetzt auf 5.000 oder 7.000 Euro Förderung bekommt.
Das wirst du mich jetzt, erklären lassen. Nein, das ist nicht völlig nebensächlich, weil hier geht es nicht um Meinungen. Ich vertrete den Standpunkt, dass US-Medien, und du kennst US-Medien sehr gut, die klar Position beziehen, und zwar seit ihres Bestehens. Es ist völlig wurscht, die New York Times hat sich immer eher zu den Demokraten...
Entsetzlich, und sie sind abgestraft worden bei dieser Wahl. Sie sind durch Sonne und Mond gewatscht worden, diese Medien.
So erfolglos,
und ich kann sagen,
die
ich habe das dort gesehen. Ja, in dem Fall schon, weil die haben eine klare Kampagne für die Harris gemacht.
Die
und das war
gewusst,
für die Wirsch.
Dass sie verlieren werden.
Die haben das nicht gewusst.
Nein.
Im Gegenteil, die
in
haben geglaubt, die Harris wird das gewinnen und so weiter.
Nein.
Also,
wir bewegen uns derzeit in leider sehr, sehr schwierige Zeiten.
Aber ich will jetzt keine Mediendiskussion führen.
Aber
gerade Amerika zeigt, wie in welche falschen Richtungen sich derzeit Medien bewegen, nämlich in militante Meinungsmedien, nimm einmal so ein Fox News und ein CNN her, es dreht dir als europäischen Fernsehzuschauer den Magen um.
Weil das ist derartig
einseitiger Kampagnenjournalismus. Ich finde das entsetzlich. Medien haben doch unabhängig zu informieren, unabhängig und überparteilich und kritische Informationen zu machen und nicht Kampagnenjournalismus für den Herrn Trump oder für die Frau Harris.
Ja.
Und
aber
dasselbe gilt für Österreich. Und das gilt für die Auf1 genauso wie für Okto.
Nein, du kannst jetzt, Okto gilt für mich so und so, das hat jetzt nichts mit Falter oder Standard oder
auch
dem
Okto
Ganzen
ist kein ordentliches Meinungsmedium.
Nein,
eben,
das meine ich gerade.
Das ist auch kein Journalismus.
Ich rede nicht von Okto.
Die Frau Blimlinger fördert das Okto mit Millionen.
Ja, aber Wolfgang, ich möchte jetzt hier trotzdem einen Punkt machen. Es gibt nämlich einen Riesenunterschied zwischen Meinung und Fake News. Und Sender wie Auf1 und Konsorten, bringen quasi regelmäßig wieder besseren Wissens Nachrichten, die keine Meinung sind. Die sollen von mir aus den lieben langen Tag lang berichten, dass sie Kickl für den Größten, den Besten, den Tollsten und Schönsten halten. Da weiß man, dass das Meinung ist. Sie sollen aber nicht Stimmungen produzieren, die in Richtung Verhetzung gehen.
Genau.
Und sie sollen keine echte quasi Fake News Schleuder genau. sein, wie wir es erlebt haben.
Wir müssen mit dieser
haben.
Verhetzung im Journalismus aufhören. Ja, der Meinung bin ich.
Naja, Verhetzung soll es einmal generell nicht geben.
Ja, aber gibt es leider.
Noch einmal, aber man muss unterscheiden.
Schau nach Amerika, das ist teilweise wirklich nur noch Hetze, was dort betrieben wird. Und das sollte nicht nach Österreich kommen. Aber wir wollen jetzt hier keine Mediendiskussion, sondern wir wollen eine Diskussion führen, ob es blau-schwarz gibt oder ob es blau-schwarz nicht gibt. Und ich würde ja nach wie vor darauf wetten, dass blau-schwarz kommt, weil meiner Meinung nach der Herr Kickl eine billigere Koalition nicht mehr kriegen wird.
Aber ich
lass mich gern vom Gegenteil überraschen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der tatsächlich 37-38% bei einer Neuwahl bekommen würde.
Genau.
Wäre ich mir an seiner Stelle auch nicht so sicher. Also ich würde das an seiner Stelle jetzt irgendwann einmal in trockene Tücher bringen. Aber ich glaube, die Stimmung schaukelt sich so hoch, dass ich mir auch nicht mehr sicher bin. Aber du kennst dich besser aus.
Nein,
also kommt es oder kommt es nicht?
Ich glaube auch, dass in Wirklichkeit der Kickl weiß, dass diese ganzen Meinungsumfragen in Wirklichkeit Larifari sind und dass die Leute im Fall einer Neuwahl, wo du ganz klar sagen würdest, wollt ihr jetzt einen Kanzler Herbert Kickl oder nicht, weil so würde eine Neuwahl laufen, würde nicht mit 35-37% für die FPÖ enden. Also
genau.
Davon können wir ausgehen. Das weiß auch Herbert Kickl. Das heißt, ich glaube, der will in eine Koalition, aber, und da kenne ich die FPÖ lang genug und gut genug, es gibt Kreise in der FPÖ, die sagen, Moment, wir sind unter anderem deswegen so groß geworden, weil wir seit Jörg Haider immer auch geschaut haben, dass die Partei der kleinen Leute, bla bla bla, auch Soziales in den Vordergrund zu rücken. Wir können jetzt nicht eins zu eins alles beschließen, was Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer wollen. Du weißt, die FPÖ hat eigentlich die Wirtschaftskammer immer bekämpft und sagt jetzt...
Ohne Haushaltsabgabe jetzt, machen wir es nicht.
Ohne Haushaltsabgabe machen wir es nicht, ohne Bankenabgabe und zwar eine signifikante können wir es nicht machen. Ohne
da, bin ich gespannt,
aber ich sage, das sagen diese Kreise, sagen wir können uns jetzt nicht quasi, die reagieren auch zunehmend angefressen auf Arnold Schiefer, da sagen sie, das ist der nächste Karl-Heinz Grasser, das sage jetzt nicht, das sagen die, die meinen jetzt nicht von Sunnyboy-mäßig. Der ist vor allem ein Schlagen der Burschenschaft, aber sie meinen von der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Das macht ihnen Angst. Die haben erlebt, wie sie 2000 bis 2002, dann, du erinnerst dich, damals signifikant bei allen Wahlen, Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen, Nationalratswahlen verloren haben.
Man muss dazu sagen, diese Leute haben ja eine klare Strategie. Die sagen, ich weiß nicht, ob das geht, das kannst du besser beantworten als ich, Isabel. Die sagen, wir wählen am 27. April, so nehme ich gleichzeitig mit der Wiener. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt ausgeht, ob 2 Monate überhaupt zulässig sind.
Du brauchst 3 Monate.
Eben, also wird sie wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, aber egal. Die sagen, wir wählen ganz schnell. Wir wählen so schnell, dass die zwei ihre Minusmänner an der Spitze nicht mehr austauschen können, dass die einen mit Stocker antreten müssen und die anderen mit Babler, weil das ist ja überhaupt nicht möglich, dass die SPÖ derzeit ihren Spitzenmann austauscht. Und dann können wir tatsächlich in Richtung 35-38% kommen. Das ist die Strategie der Sprengboys, wenn wir es einmal so nennen wollen. Oder siehst du das anders?
Nein, die wollen das sicher und die sagen, wir brauchen dann quasi so eine Mehrheit, dass nichts mehr gegen uns beschlossen werden kann. Das ist deren Strategie seit Tag 1. Ich glaube nur, dass das engste Umfeld vom Kickl schon jetzt unbedingt in eine Regierung hinein möchte, weil sie sind auch nur so wie alle anderen und die Futtertröge der Macht reizen sie massiv. In der ÖVP bin ich der Meinung, hast du auch eigentlich eine Mehrheit, die sich unbedingt wieder in warme Ministeriumsposten
aber
retten will.
Aber eines muss ich natürlich schon dazu sagen, Isabel.
Auch, riskieren wir eine Wahl.
Eine Neuwahl ist für die FPÖ natürlich eine Geldmaschine. Weil wenn die jetzt von 27% auf 35% steigen, dann kriegen sie nur einmal 30% mehr. Das heißt, die schwimmen ja dann plötzlich wie Dagobert Duck in den Golddukaten, ja, während die anderen überhaupt kein Geld mehr haben. Weil wenn die jetzt noch einmal runterfallen von 20 auf 15%, dann müssen die wirklich das Licht abtreten, weil sonst sie vermutlich nicht einmal mehr die Stromrechnung
leisten. Ja, aber vielleicht reden wir ganz kurz darüber, wenn diese Verhandlungen scheitern, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass es sofort zu Neuwahlen kommt.
Die können theoretisch wieder anfangen, ÖVP, SPÖ zu, und diesmal verhandeln dann nicht mehr der Herr Babler und der Herr Stocker, sondern diesmal verhandeln dann der Herr Ludwig und der Herr Ruck.
Zum
Beispiel. Mit dem Herrn Macher im Hintergrund und mit vielleicht der Frau Buresch im Hintergrund. Und dann schaut es aber ganz anders aus, weil dann gibt es ganz, ganz schnell eine Ampelkoalition mit den Neos, so schnell hast du nicht geschaut, sind sich der Herr Ludwig und der Herr Ruck einig.
Nein, das glaube ich auch, dass wenn es so weit käme, aber dazu müsste der Babler dann auch das Einsehen haben, dass er andere verhandeln lässt, dann würden die sich natürlich rasch einigen können, weil die hätten sich schon diesmal einigen können, wenn nicht auf beiden Seiten die Hardliner verhandelt hätten, so wie es der Fall war.
Und das ist das Risiko, dass der Kickl eingeht.
So ist es.
Der geht nicht
das
nur das Neuwahlrisiko ein und die Frage, ob er jetzt dort 38, 35 oder 31% hat, sondern der geht ein, da sind der Herr Ludwig und der Herr Ruck und der Herr Macher ausfrixen und sagen, wenn der deppert ist, dann machen wir es noch einmal mit den Roten und dann haben wir den Kanzler und so weiter. Also ich glaube, da gibt es jetzt einige in der ÖVP, die schön langsam zu überlegen beginnen, ob nicht doch eine schwarz-rote Koalition, sei es möglicherweise mit dem Risiko von nur einer Stimme Überhang, ja, weil dann gehen sie halt dann wählen, besser als gleich. Ja. Oder aber mit ein bisschen ein Neos-Beiwagerl, das vom Herrn, diesmal vom Herrn Ludwig und vom Herrn Wiederkehr gecoacht wird und nicht mehr vom Herrn Schellhorn und von der Frau Meindl-Reisinger. Ob das nicht dann realistisch ist. Und das könnte vielleicht sogar kommen, ohne dass die FPÖ vom Tisch aufsteht. Weil wenn sie die noch lang spülen und wenn der Herr Ludwig und der Herr Ruck Zeit haben, das hinter den Kulissen ordentlich zu inszenieren,
bin ich mir nicht sicher,
ob nicht die ÖVP aufsteht.
Ja, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob der Michael Ludwig derzeit so ein riesiges Interesse daran hat. Weil für die Wiener Landtagswahl ist natürlich ein blauer Kanzler ideal. Weil wenn du mit etwas den Großteil, also sagen wir rund 80% der Wiener auf die Barrikaden bringst, dann ist es mit einem freiheitlichen Kanzler. Das heißt, würde das jetzt scheitern, wäre diese Wienwahl nicht, vielleicht nicht so ideal, außer, das kann man natürlich auch so drehen, es heißt, er ist der, der am Ende einen Kanzler Kickl verhindert habe. Das könnte ihm natürlich völlig in die Hände spielen.
Oder verhindern wird.
Oder verhindern
wird. Weil die Wahl wird erst nach der Wienwahl.
Ja.
Gut,
ja.
Also, dein Tipp. Kommt's oder kommt's nicht?
Ich glaube, es kommt trotzdem.
Prozente? 51 zu 49 oder wie?
Sagen wir 54 zu 46.
Gut, okay, also auf die Isabel vertrauen wir. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann reden wir über die zwei einstigen Großparteien, mittlerweile Mickey-Maus-Parteien, nämlich über die SPÖ und über die ÖVP, die ja schon wieder neue Überraschungen geliefert haben an diesem Wochenende. Wir sind gleich wieder da.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Ja, ganz kurz noch, bevor wir in das Duell Bornmähner gegen Groß einsteigen, wo das auch ein großes Thema sein wird, eine kleine Steilvorlage, nämlich unser allerliebster österreichischer Politiker, der mit der donnernden Stimme, Hans-Peter Toscozil, ich wäre mir aus dem nicht mehr ganz klar. Ja, also ich wäre mir schon klar aus ihm, weil mir war immer klar, der will als absolutistischer Landesfürst regieren. Ich habe das hier auf Sendung auch mehrfach gesagt. Und der nimmt sich lieber eine sehr sympathische, nette, grüne Vizelandeshauptfrau oder Landeshauptmann-Stellvertreterin, wie es so schön heißt, gibt ihr Umweltressort an der Bussi und das war's. Und ansonsten regiert er so weiter, wie er bisher regiert hat, ohne Störung von außen, von den Windrädern bis zum Budget, bis zu seinen Verstaatlichungen, die er da durchführt. Und das wäre ja mit der ÖVP alles nicht gegangen, muss man dazu sagen. Das wäre eine ganz klar, mit der FPÖ, aber auch mit der ÖVP, mit der FPÖ nicht gegangen. Also, Doskozil ist plötzlich ein Rot-Grüner. Was sagst du dazu?
Also mich überrascht es auch wenig, weil ich habe seit dem Abend der Landtagswahl, wo klar war, dass sich das ausgehen wird, auch gesagt und geschrieben, dass er das wählen wird. Das halte ich strategisch für klug von ihm, aus mehrerlei Hinsicht. Einerseits, weil du hast es gesagt, das ist natürlich die günstigste Variante. Da geht es um einen Landesrat, Landesrätin. Es ist vielleicht im Burgenland...
Umweltlandesrat zuständig, genau, für Gelsen, könnte
es,
man sagen.
Es ist ja im Burgenland wahrscheinlich nicht die populärste aller Koalitionen, aber die werden natürlich relativ rasch mitkriegen. In Wirklichkeit wird alles beim Alten bleiben. Der Hans-Peter Doskozil wird weiter regieren wie eh und je, wird alles verstaatlichen, was
er verstaatlichen ist zwar rot-grün, will, aber grün ist nur für die Gelsen zuständig. Ja?
Genau, und vielleicht für irgendwelche Abschaffungen von Kreisverkehren oder sonstiges, genau, keine Ahnung, aber irgend sowas im Stil. Andererseits macht er etwas, das er extrem gerne macht. Er richtet den eigenen Parteifreunden etwas aus. Und er sagt da gerade in Richtung Wien und ein paar anderen, edgy patchy, ihr habt immer gesagt, ich bin der Blauverbinder, ich mache jetzt genau das Gegenteil, ich gehe mit den Grünen. Das heißt, das ist eine Satisfaction für ihn, zu zeigen, dass er doch anders tickt. Er konnte damit überraschen.
Parteiintern ist es extrem taktisch klug. Ja. Weil all die, die ihn bis jetzt mit großer Skepsis beobachtet haben, weil sie gesagt haben, der Kerl ist ja in Wahrheit ein halberter Verräter, der will ja mit dem Blauen backen, loben ihn jetzt, das muss man sich mal anschauen, auf X, was sich dort abspielt. Ja? Der ist plötzlich der Held der Linken in der SPÖ. Und da sieht man es, ja, endlich einer, der Rot-Grün macht, endlich einer, der jetzt das durchzieht, was wir uns immer gewünscht haben, während der Babler da mit allem scheitert und so. Also plötzlich liebt die linke Babler-Fraktion den Doskozil. I mean, I dream, oder?
Nein, absolut. Und das hat er natürlich auch gewusst, weil er kennt natürlich seine eigene Partei. Er bringt damit natürlich wieder einiges in Gang in die eigenen Reihen. Man muss dazu sagen, wirklich, ich kenne niemand bis auf die Hardcore-Bablaristen, die noch hinter Andreas Babler als Parteivorsitzenden stehen. So leid es mir tut, sind einfach die Fakten. Ja? Auch wenn das einige Rote nicht einsehen wollen, das ist so. Wurscht, ob die Pragmatiker, wurscht, ob die Parteirechten, egal welches
Bundesland. Völlig recht, die kennen auch niemand.
Es ist, wie es ist.
Die Letzten lieben jetzt Doskozil.
Ja,
plötzlich.
Und Vorsicht,
insofern war das strategisch sehr klug.
Also,
und zusätzlich hat er auch noch dem Herrn Ludwig eine vor den Latz geknallt, weil der ja die Grünen aus der Koalition rausgehaut hat. Und dem zeigt er jetzt, dass man mit den Grünen besser regieren kann als mit den Neos.
Gut, klar, wenn die eine 5%-Partei sind, ist
und
es
noch
natürlich
dazu so eine nette Frau wie die Anja,
ja,
muss man dazu
mit
sagen.
Den Wiener Grünen,
ja,
nicht vergleichen.
Genau. Naja, oh ja, da gibt es jetzt auch die Frau Bühringer.
Ja, okay.
Das ist schon auch eine sehr sympathische
aber
Politiker.
Aber mit den früheren Wiener Grünen,
natürlich nicht,
mit denen
die
der Häupl regiert hatte, andere Stärke.
Aber jetzt mit der Frau Bühringer ist was anderes und mit der Frau Anja Wallner-Haider oder Haider-Wallner ist es überhaupt natürlich viel angenehmer. Weil die kann ich mir auch vorstellen, dass das eine super Regierungspartnerin ist. Ja?
Und man darf nicht vergessen, dass in der ÖVP gibt es ja durchaus auch im Burgenland, obwohl das eh so eine Splittergruppe ist, totale Streitigkeiten.
Ja.
Das heißt, ich glaube,
der Hofer
hat auch
hätte natürlich darauf bestanden, dass er ein Finanzressort kriegt, dass er ein Wirtschaftsressort kriegt. Dass er,
ich meine, das ist ja eine ganz eigene Geschichte, wie der Herbert Kickl es geschafft hat,
den
Hofer komplett zu neutralisieren.
Jetzt kriegt er nicht einmal mehr ordentliche Gage. Jetzt muss er auch noch persönlich abrüsten. Also das ist schon eine arge Geschichte. Ja. So, also, Doskozil im Hoch, parteiintern natürlich, weil sonst ja wohl eher nicht, oder eher nicht.
Ja, wobei ich glaube, wenn jetzt davon die Rede ist, dass er die Partei übernehmen könnte, nein, daran hat sich jetzt nichts geändert, dass er steht für eine andere Art der SPÖ. Das wird sich auch nicht mehr so leicht auflösen lassen. Es gibt zwei verschiedene Richtungen innerhalb der SPÖ. Das ist übrigens kein lokal begrenztes Phänomen in Österreich. Der urbane Raum und der ländliche Raum, die klaffen völlig auseinander, auch was die Leute dort wollen. Und ich glaube, in Österreich wird es einfach in die Richtung gehen, dass sich der urbane Raum da durchsetzt, weil das im Moment die einzige Chance für die Sozialdemokratie
gut
ist.
Und der zweite Erfolgspolitiker des Wochenendes, Christian Stocker, der Mann auf der Vespa, ja, also der ich frage mich ja, wo denn sein politischer IQ ist. Weil wie man so wahnsinnig sein kann, wenn man Vizekanzler werden will, wenn man Parteichef ist, wenn man Spitzenkandidat einer nächsten Nationalratswahl sein soll, als Co-Spitzenkandidat in Wiener Neustadt anzutreten, also auf die Idee muss man erst einmal kommen, statt dass der das benutzt, um sich aus seiner Loser-Position zu verabschieden, geht der stolzen, erhobenen und glänzenden Hauptes in ein totales Wahldebakel hinein. Das war ja absehbar.
Ja, also ich bin mir beim Christian Stocker, apropos X, auch wenn diese Plattform mittlerweile zum Schmeißen ist, gibt es ja österreichische Politiker, die immer wieder interessante Tweets absetzen. Und er hat am Sonntag einen Tweet abgesetzt, wo man den Eindruck hatte, eigentlich zieht es ihn zurück nach Wiener Neustadt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da der...
Du meinst, er will dort noch ein warmes Platzerl haben? Für die Zeit danach.
Ich schließe nicht aus, dass es ihn dorthin zurückzieht. Er ist ja dort auch Anwalt. Und dass er sich, also ich glaube nicht, dass Christian Stocker vorhat, der nächste Spitzenkandidat der ÖVP zu sein im Fall einer Neuwahl.
Aber Vizekanzler sollte er eigentlich.
Aber ich glaube, er ist Parteisoldat genug, sollte er merken, dass in seiner Partei langsam die Stimmung dagegen auftritt, dann
glaube ich... Dass er Vizekanzler wird, gibt es keine Stimmung.
Nein, dass man nicht all diese Kompromisse für die FPÖ, weil stell dir die Ironie vor, wenn sie eine Bankenabgabe... Sie stehen auf von den Verhandlungen mit der SPÖ wegen einer Bankenabgabe.
Ja, und schließen jetzt
und dann sollen sie das
Ganze
mit der FPÖ...
Das Ganze ist ja so absurd,
das,
wirklich absurd
das
ist der. Absurd
und
ist der.
Dafür geben sie dann alle ihre Werte in Richtung EU und Außenpolitik auf. Das wäre vielleicht sogar für die ÖVP zu sehen.
Also Christian Stocker ist ein Erfolgsmodell als Politiker, deiner Meinung nach?
Nein, keine Ahnung, in welchem Land das ein Erfolgsmodell ist, aber... In meinen
war
Augen
zynisch
ist das,
gemeint,
ich weiß, ist das keins.
Ja, und wird es ihn als Vizekanzler geben?
Ich habe dir schon gesagt, ich glaube 54-46%, dass
und
diese
die 54% gelten auch für Stocker als Vizekanzler?
Ja, also wenn es zu Blau-Türkis
dann
kommt,
kriegen wir den Vespa-Raser
dann kriegen wir ihn als Vizekanzler, ja. Weil, das muss man auch sagen, ich glaube nicht, dass sich sehr viele vordrängen würden, den Vizekanzler unter Herbert Kickl zu spielen.
Gut, so. Und Stocker als Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl. Aber wenn das ganz schnell geht, wenn die wirklich am 27.
Also
April wählen, die haben ja niemanden, den sie in zwei Monaten ins Rennen. Na, wen bitte?
Aber ja,
wen schickt die Volkspartei in zwei Monaten ins Rennen?
Und wenn sie den Herrn Hartmannsdorfer schickt, im Unterschied zur SPÖ, ist die ÖVP sehr rasch im Abservieren ihrer Obleute, wenn sie mal will. Also
ja,
so
aber
rasch
der muss ja aufgebaut werden etc. Wenn das der Herr Hartmannsdorfer ist, den kennt ja bis 27.
Vielleicht
April gar
das,
niemand.
Vielleicht ist das am Ende sogar ein Vorteil, wenn man die Politiker nicht kennt.
Na gut, okay. Also, das war Isabel Daniel, die der Meinung ist, Stocker wird Vizekanzler, Kickl wird Kanzler, aber nur zu 54%. Und jetzt lassen wir uns das von Gerald Gross und von Sebastian Born-Mehner erklären. Danke für den Insider, Isabel. Und jetzt köpfle ich hinein ins Wahnsinnsduell am Dienstag. Gerald Gross fightet mit Sebastian Born-Mehner.